damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom All You Can Eat Interview Podcast. Mein Name ist Lele Lukas und ich habe mit Lana und Beray von Kochkraft durch KMA gesprochen. Das ist jetzt schon wieder eine Weile her, das Leben und so weiter und so fort. Aber das neue Album Hardcore Dies Das ist in der Zeit nicht schlechter geworden, sondern eher besser. Und wir reden über das Album. Wir reden über Split-Kicks, wir reden über Musikschreiben, wir reden über Dollar oder weniger Doll, über Pop oder anders Pop. Ganz viele Sachen kommen hier drin vor. Wir verlieren uns auch mal zwischendurch in dem einen oder anderen YouTube-Kanal, aber wir kommen immer wieder zurück zur Band Kochkraft durch KMA. Viel Spaß! Und wer seid ihr eigentlich?
Ich starte aber mal. Oder ja, willst
bitte,
du anfangen, Beray?
Los geht's.
Gerne.
Nee, Lana, du.
Ich starte. Okay, dann starte ich gerne. Also ich, hallo erstmal. Ich bin Lana von Kochkraft durch KMA und ich singe in der Band. Und ja, mit dabei ist heute aber auch der Beray.
Genau, der Beray, der Schlagzeug spielt und auch ganz viel singt und immer ganz viel meckert.
Ja, und wer nicht dabei ist, sind tatsächlich unsere komplettierenden Parts, und zwar einmal Niki, unsere Synthi-Basserin, und Sebi, unser Gitarrist, die sind leider nicht dabei, aber ja, dafür sind wir beide hier bei dir.
Voll gut, schön, cool, dass ihr da seid. Jetzt ist, also jetzt fällt dieses Zeitreise-Ding direkt aus dem Fenster, aber heute ist der 8.4., am Freitag kommt das Album raus, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Dass ihr überhaupt jetzt Zeit habt, euch hinzusetzen und nochmal drüber zu reden. Was macht ihr den ganzen Tag? Könnt ihr an was anderes denken? Müsst ihr an was anderes denken? Sollen wir über was ganz anderes reden, damit ihr eure Ruhe habt mal für 10 Minuten? Wie sieht's da aus?
Also ich kann sowieso seit wir diese Band gegründet haben, an nichts anderes denken als an diese Band und an die ganzen neuen Ideen und Songs. Ja, aber also klar, das ist natürlich irgendwie auf eine Art und Weise stressig, aber ganz ehrlich gesagt möchte ich gar nichts anderes machen, als mich um meine Band kümmern und Ideen haben und irgendwie ein Album-Release oder Single-Release vorzubereiten und mit Menschen über diese Band reden. Also das ist ein Privileg, was wir da haben.
Ich finde, wir könnten sogar noch mehr, viel, viel mehr darüber reden. Eigentlich, also ich freue mich da total drüber, dass man Menschen das jetzt zeigen kann, Menschen das jetzt, mit Menschen darüber reden kann. Und darauf haben wir super lange jetzt irgendwie hingearbeitet und umso schöner ist das. Und tatsächlich werden wir dann in der Vergangenheit, wenn das hier ausgestrahlt werden wird, auch ein kleines Experiment gemacht haben. Zum ersten Mal werden wir nämlich so ein Instagram-Live-Ding machen zum Release quasi. Und einfach nur als Argument dafür, dass wir eigentlich noch viel mehr darüber reden wollen und viel mehr Bock haben, das allen zu zeigen.
Okay, wie waren dann jetzt die letzten Wochen, Monate, Jahre, wenn ihr halt, das ist ja alles immer gestaffelt. Ihr dürft ja nicht auf einmal sagen, was da ist, weil irgendjemand hat entschieden, dass Promo nicht so funktioniert, sondern ihr müsst irgendwie langsam Stück für Stück das rausgeben. Seid ihr da inzwischen richtig gut drin oder fällt euch das immer noch schwer, die einzelnen Stücke nur zu verraten?
Puh, sehr gute Frage. Also wenn es mal nach mir geht, würde ich, glaube ich, am liebsten immer, sobald ein Song veröffentlicht ist, das sofort bei Instagram und YouTube und Spotify und so weiter hochladen, weil man, also ich nehme gerne immer so diese Energie und diesen Schwung mit, den man so hat beim Songwriting, aber ja, eigentlich, also ich glaube, man muss da ganz klar sich dessen bewusst sein, dass es da Rollenverteilungen gibt in dem ganzen Musikdingens und das ganz gut ist, dass sich da andere Leute Gedanken zu machen, wie so ein Release passiert. Deswegen will ich da eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so viel drüber nachdenken, in welcher Reihenfolge was rauskommt und so ein bisschen den anderen Menschen, die so diese ganze Promo-Sache machen, vertrauen. Lana, hast du da Gedanken zu?
Ich habe dazu Gedanken, und zwar, ich bin, glaube ich, die beschissenste Person, wenn es genau um sowas geht. Und zwar, du meinst ja gerade dieses, dass man da, also ne, vorher dran denken muss, was darf ich jetzt schon erzählen, was darf ich nicht erzählen. Und ich bin da richtig schlecht drin. Ich hatte zum Beispiel, kurz vor Weihnachten war ich in einem Podcast auch von dem Podcast namens Ergänzt. Und ich musste so oft sagen, oh, das darf ich jetzt nicht sagen. Und oh, ich spoiler nur ein bisschen. Und ich habe dann so oft, also eigentlich hätte man ganz viel piepsen müssen. Aber ich glaube, es haben einfach so wenig Menschen das auch vorher dann selber gehört, dass es dann nicht so schlimm war, aber mir fällt es wirklich schwer. Ich will das auch eigentlich total gern rausbrüllen und ja, also mir fällt es sehr, sehr schwer und vielleicht ist auch besser, wenn ich nicht allzu viel vorher die Chance habe, zu viel zu verraten.
Ha, das ist dann die Frage, ob dann, wenn ihr das Instagram live für euch entdeckt, ob sich das dann ändert, ob dann einfach jemand auf den Knopf drückt.
Mhm. Und dann ist alles direkt draußen, genau. Ohne dass man noch vorher irgendwie...
Halt, dann müsst ihr die Telefone weglegen, sobald das Album fertig ist, damit einfach niemand plötzlich das rausposaunt.
Ja, ich verrate auch dauernd schon vorher, dass wir eine Tour spielen oder sowas, auf allen möglichen Konzerten oder also, naja, ich bin da wirklich nicht so gut drin.
Hm. Aber das ist, ja, ich glaube, das ist ja grundsätzlich die Schwierigkeit der Werbung, dass es dann, ja, das ist echt tricky. Oder habt ihr das komplett abgegeben oder macht ihr das unter euch, wer was wann wie postet?
Posten bin tatsächlich, habe ich so ein bisschen, also wir haben alle so unsere Gewerke und beim Posten, beim Social Media Zeug habe ich so ein bisschen den Hut auf, also zumindest das Durchführen und so, wenn es halt wirklich ein wichtiges Posting ist, wie zum Beispiel, ey, wir haben da jetzt einen Text zu unserem neuen Album, wo wir auch ganz viel einfach, ganz wichtig ist, dass wir alle damit erstens nicht nur konform sind, sondern dass wir da voll hinterstehen, dann schreiben wir den echt dann zusammen, ne? Mhm. Also dann wird dann zusammen gebrainstormt, es wird ein Vorschlag gemacht und da wird dann ausdiskutiert, aber wenn es jetzt um vielleicht nicht ganz so wichtige Post, sage ich mal, geht oder sowas, da habe ich dann halt den Posting-Hut an und kümmere mich drum. Aber gut, da kann ich ja bei einem Text, werde ich ja nichts gefragt, da kann ich ja nicht zu viel verraten. Ist ja eher so dieses, wenn jemand hinkommt und mich was fragt, dann, oh, wie soll ich das denn jetzt nicht verraten? Das ist das eher. Aber ja, wir haben da so alle unsere kleinen Aufgabenbereiche und das fällt tatsächlich in meinen.
Okay, gut. Aber genug von diesem gruseligen Social-Media-Krams. Wir können bestimmt da nochmal zurückkommen, aber das neue Album heißt Hardcore Never Dies Das. Oder sagt man Hardcore Never Dies Das? Oder ist es so ein, fragt Mensch nicht nach dem Namen der Band? Wie ist das, wie handhabt ihr das?
Du hast den Gag gecheckt auf jeden Fall.
Ah, das ist gut. Das wäre jetzt awkward gewesen, wenn ich ihn nicht gekriegt hätte.
Gab es schon ein paar Situationen tatsächlich.
Ui. Okay, das ist doch schon mal gut. Das ist eine schöne Sache. Aber da sind viele Tanzmoves drauf. Also Menschen waren sehr freundlich und haben mir das Album auch zugeschickt und ich war sehr beeindruckt von den Tanzmoves, die auf dem Plakat Dingen drauf waren. Und dann wollte ich wissen, ob es auch eine Zeit gab, wo ihr mit diesen Moves über die Fläche getan, also ich weiß immer noch nicht, ob man das dann tanzen nennt, weil es sieht eigentlich immer nur gefährlich aus als Außenstehender, aber wie seht ihr das?
Meinst du das jetzt auf dem Plattencover quasi?
Ja, und auch es gibt ja dieses ausfaltbare Ding, wo auf der einen Seite die Texte sind, auf der anderen Seite sind diese Illustrationen von den Leuten, die wild mit ihren Armen Windmühlen nachmachen.
Ah jo, ja, ja, ja.
Und ich war auch schon auf solchen Konzerten, ich habe die Menschen gesehen, die das machen und habe mir gedacht, das kommt mir super unpraktisch vor und das war nie was für mich, aber seid ihr Windmühlenmenschen?
Ich weiß nicht, wie es bei Lana ist, also bei mir war das auf jeden Fall mal so, also vielleicht jetzt nicht so in voller Montur, aber warte, wie rum sagt man das? Also es war jetzt nicht ohne Rücksicht auf Verluste, aber so, wenn ich so in den AZs des Ruhrgebiets rumgetingelt bin und mir die eine oder andere Hardcore-Band reingezogen habe, dann ist das auf jeden Fall passiert, aber ich glaube, jetzt stehe ich lieber auf der Bühne als da mittendrin und wieder meine Brille zu verlieren und mir irgendwie die Nase anzudutschen. Ich weiß nicht, wie war es bei dir, Lana? Warst du auch so AZ-Dingern, wo du, hast du auch?
Natürlich, aber ich weiß nicht unbedingt so viel in AZs, um echt zu sein, sondern das waren eher wirklich so, keine Ahnung, in den Kölner Clubs, damals Live Music Hall, samstags in der, ich weiß nicht mal, wie hieß das, Rock Night, Metal Night, irgendwie sowas, auf jeden Fall. Das habe ich dann aber auch mich nur getraut, wenn halt auch schon die Tanzfläche sehr leer war oder halt da, wo man mich nicht gesehen hat, weil ich es auch eigentlich... es macht Spaß, glaube ich, wenn man es kann. Ich konnte es aber nie gut. Und ich fand es auch einfach immer sehr kacke, wenn es halt Leute gemacht haben, wenn viel los ist, weil du kannst halt auch, niemand anderes kann auch Spaß haben währenddessen. Und ja, also es macht, glaube ich, es macht voll Spaß, auch wenn man es nicht kann, aber dann halt für einen selbst irgendwo, wo genug Platz ist. Und manchmal auf der Bühne mache ich auch so einen High-Kick, der ist aber auf gar keinen Fall so gut wie auf den Abbildungen. Aber ja, doch, den versuche ich schon. Also muss ich echt zusagen, dass, zugeben, so wie es da aussieht, das kann ich nicht. Und ich hatte tatsächlich mal eine echt beschissene Situation mit genau so einem High-Kicker-Typen. Ah. Ich bin sogar im Krankenhaus deswegen gelandet und deswegen würde ich das auf gar keinen Fall machen, noch irgendwo in der Menschenmenge, weil das geht. Kann ganz schön in die Hose gehen.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Hast du einen High-Kick-Vorbild als Frontperson?
Nein, gar nicht. Nee.
Okay. Gibt's nicht,
ich habe jetzt auch noch nicht so bewertet, irgendwie so, oh, die Person macht das aber so und so. Nee,
ich weiß
gar
nicht. Manchmal gibt's, es gibt es ja Leute, einen, die können richtig gute Splits oder so. Und dann denkt man sich, oh, das will ich auch können.
Nee, bei mir ist es eher so, okay, ich habe jetzt einfach gerade Bock, irgendwo in eine Richtung Energie loszulassen und dann versuche ich halt so hoch zu treten, aber es ist halt auch wirklich nicht so gut. Naja, aber es macht Spaß.
Das glaube ich. Nee, ich finde das total spannend, dass es gibt so einen YouTube-Kanal, der heißt Hate56 und der filmt Hardcore-Konzerte.
Ich liebe diesen Kanal. Oh. Ich liebe den. Ich gucke mir da fast jedes Live-Video drauf an.
Das ist fantastisch. Und da
also meine, ja, das ist super. Die besten, Entschuldigung, ich bin nee, so voll, total gerade, endlich fragt mich jemand nach so etwas. Ah, das ist toll. Vor allem diese ganzen Code Orange-Dinger finde ich so geil. Ja. Und Knocked Loose. Also, das ist ja unglaublich, was das für eine Energie hat.
Voll.
Ich habe ja wirklich Bock drauf, dass die mal irgendwann, also natürlich sind wir nicht ansatzweise so hart wie die genannten Bands, aber die müssen mal irgendwann so ein Video von uns machen und dann möchte ich, dass Lana einen stattlichen Headwalk macht, aber ja.
Ja, das naja. Ist, also es gibt ja dann Videos, wo es deutlich voller ist und Videos, wo es leerer ist und manchmal, ich in meinem Kopf ist es immer dann so dieses, dann, ich weiß nicht mehr, irgendeine von diesen Bands und da standen einfach die Leute nur an der Seite und hinten und in der Mitte war das wie ein Schachbrett organisiert, stehen die einzelnen Leute und wirbeln mit ihren Armen. Und es ist
Hammer.
Dann so ein Solo-Tanzen eigentlich, weil die sich auch nicht berühren, sondern die haben alle ihren Platz um sich rum und kicken da, schlagen da wie wild um sich rum, aber irgendwie ist da keine... Da ist nichts mehr miteinander so.
Ja, aber auch toll, also wie diese Community dann auch auf der Bühne die ganze Zeit ist. Und
voll.
Auch so am Bühnenrand und hinterm Drumset, das ist schon, ich weiß nicht, irgendwas gibt mir das von, okay, alle sind zusammen da, alle wissen Bescheid, was da passiert. Und das ist dann wirklich irgendwann ein einziges anarchisches, weiß nicht, Massaker da auf und vor der Bühne. Und irgendwie kommen aber alle damit klar, also irgendwie die Energie, die fühle ich schon sehr.
Voll.
Ich hoffe natürlich, dass da Menschen nichts passiert, aber ich glaube, wenn alle Bescheid wissen, geht das ja wahrscheinlich.
Ja, ja. Außer wenn dann der sehr große Bassist von Code Orange auch mit in den Pit springt und plötzlich einfach die Größenverhältnisse sich verändern, dann wird's schwierig. Aber ich habe nur gerade nochmal geguckt, weil mir der Name kurz nicht eingefallen ist. Falls ihr kurz, die sind auch gerade live, also in diesem Moment streamen die und da sieht man genau das, was ich gerade beschrieben habe.
Oder warte mal, Hate56 ist gerade...
Ist gerade live, Hate56 TV.
Auf Instagram oder was?
Nee, bei YouTube. Und
ob da das jetzt mein Datenvolumen killt? Moment mal.
Da sind halt jetzt gerade, ist irgendeine Hardcore-Band mit 5 Männern, die alle keine T-Shirts anhaben und alles steht an der Seite und auf der Bühne und es gibt immer Leute, die von links nach rechts laufen.
Warte, ich guck mir das jetzt an.
Das ist, ja, ich also,
Alter, das geht ja gut ab wieder. Das ist ja unfassbar. Und das ist von 2019 ein Video.
Es ist echt wild.
Okay, das ist wirklich krass. Die verprügeln sich gerade auf der Bühne.
Und da muss ich dran denken, dass ich letztens die haben auch ein Festival oder so gefilmt und da haben die vor das Festival einen extra, also oder vor die Bühne einen extra Boden gemacht, damit die Leute nicht auf der Bühne lang rennen, sondern auf dem Boden lang laufen können, um dann von da in die Crowd zu springen.
Ach guck mal, jetzt sieht man eine andere
Band. Ist ja
Band.
Wahnsinn.
Jetzt kommt die nächste, ja.
Vom 3. März 2024. Ja,
ist ja gar nicht live. Ist,
also die Energie finde ich unfassbar, das macht mir sehr viel Bock. Ja, naja, wie dem auch sei.
Wie dem auch sei.
So ähnlich wie das, was Rada da zu sehen war, so sieht mein Kick aus.
Ja.
Aber versucht wirklich.
Ah, schön. Wie ist es denn dann, Ich habe mal für eine Weile, es gibt das Jugendmediencamp, das ist ein, da kommen Jugendliche zusammen, sitzen auf einer Wiese und machen Medien, und da gab es auch einen Radio-Workshop, den habe ich gemacht, und dann war ich gerade auf dem Fjord-Konzert und da wart ihr Vorband und dann fand ich das alles ziemlich nice und dann habe ich die Musik da auf der Wiese gespielt und dann habe ich gemerkt, jetzt so um 8 Uhr morgens, wenn alle aufstehen, ist es nicht die richtige Wahl gewesen. Es hat die Stimmung, es hat der Stimmung nicht geholfen, mir hat es Spaß gemacht, aber das Radio ist ja immer auch ein bisschen für andere. Was ich damit mit der langen Geschichte sagen möchte, ist, wie entscheidet ihr, wie doll so ein Song wird oder wie doll er nicht wird?
Das entscheidet der Song.
Das entscheidet der Song. Ist es was, gibt es dann unterschiedliche Varianten von den Songs? Also habt ihr quasi die softe Version von, keine Ahnung, Tag des Pferdes, oder habt ihr und eine harte Version und dann wird es so hin und her geschoben, oder ist es was, was von vornherein in eine Richtung geht?
Boah, es ist tatsächlich unterschiedlich. Ja, es ist tatsächlich unterschiedlich. Also es gab auch schon mal die Situation, dass etwas, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel so ein, ich sage die ganze Zeit von dir zwei, war am Anfang nicht so poppig oder nicht und wurde dann aber poppiger und sowas. Aber es ist trotzdem, würde ich sagen, es ist am Anfang schon, es geht immer schon in eine Richtung, es ist irgendwie schon immer klar und das sind dann eher so Nuancen. Oder Bera, wie siehst du das? Also ich würde jetzt gerade, ich würde wirklich sagen, der Song macht das eigentlich von sich aus ziemlich klar.
Also ich fand ja bei dem genannten Song, den du jetzt gerade meintest, das, den fand ich in der Demo ehrlich gesagt poppiger.
Echt?
Ja, aber ich glaube, wir achten auf ganz unterschiedliche Elemente vermutlich. Ja, aber ja, eigentlich würde ich da Lana total zustimmen, dass das eigentlich nur noch Nuancen sind und wir schon meinen zu wissen, wie es oder schon von Anfang an meinen zu wissen, wie es sein soll.
Ja, ich glaube, da hat auch viel damit zu tun, ob jetzt irgendwie was mit Text dann dazu kommt und so weiter und so fort. Und bei dem einen gerade genannten, den ich sage die ganze Zeit von dir zwei, war es am Anfang halt, also nicht klar war, was für ein Text das wird, ging es halt in eine ganz andere Richtung. Und deswegen kam er mir wahrscheinlich nicht ganz so poppig vor. Und dann hat halt quasi das Thema des Textes dann auch mal seinen Teil zugetan. Ich glaube, das macht auch nochmal was aus, aber ja.
Okay, das heißt, sie beeinflussen sich irgendwie gegenseitig, kommen aufeinander zu oder bewegen sich voneinander weg? Und dann wird entweder weggeworfen oder durchgezogen. Quasi,
ja.
Okay. Wie viele Songleichen gibt es so im durchschnittlichen Kochkraft durch KMA-Albumprozess?
Wenige. Also ich würde sagen, dass wir jetzt bei der Platte das erste Mal den Fall hatten, dass wir vielleicht noch so, ja, lass mich nicht lügen, aber so 3, 4, 5 fast fertige Songs hatten und uns dann im Prozess für andere Songs entschieden haben. Genau, also wir mögen das schon sehr, wenn wir einen Song schreiben, dass wir den auch einfach zu Ende denken und uns ganz viel Mühe geben bei dem einzelnen Song. Aber versuchen so viel Termine zu machen, dass wir trotzdem die ganze Zeit schreiben und noch mehr schreiben und noch mehr und schauen, noch im letzten Moment auch schauen, was noch so passiert. Also wirklich so, noch am Tag der Abgabe kann es sein, dass ein neuer Song entsteht. Genau, so ein Song wie Wer soll ich heute für dich sein, ist eigentlich quasi nach Abschluss des Album-Songwritings entstanden. Und dann hat der Song auch noch seinen Weg aufs Album gefunden.
Okay. Seid ihr dann insgesamt, also ist dann die Anzahl der Songs auf dem Album durch die Tatsache, dass es eine Vinyl wird, irgendwie begrenzt? Oder ist es dann ein, der passt jetzt nicht mehr so richtig?
Beides, oder?
Ja, beides schon. Und tatsächlich ist es ja auch irgendwie so, dass Alben generell ja auch einfach immer viel kürzer werden. Also wenn man sich mal anguckt, nicht nur die Songs werden immer kürzer, sondern auch die Alben, die Anzahl an Songs auf den Alben. Und aber das heißt ja dann auf der anderen Seite, dass man vielleicht schneller wieder was anderes machen kann, wenn man halt eben, jetzt sag ich mal, knackig drauf bleibt. Und ich glaube, das Hörgefühl oder auch das Hörverhalten der Menschen ist ja auch schon wieder ganz anders geworden als früher. Also wenn du jetzt ankommst mit einem 6-Minuten-Song, dann wird es auf gar keinen Fall so ankommen wie vor, oder auf gar keinen Fall so gehandelt wie vor ein paar Jahren. Ne, das spielt ja, glaube ich, auch noch mit rein, solche Dinge.
Wie soll ich das sagen? Ich habe das Gefühl, ganz viel, das ist ja auch das, was gerade bei Streaming-Diensten, sowohl Film, Fernsehen als auch Musik, dieses Ding ist von, das soll was sein, was nebenbei passiert. Also so Second Screen-mäßig heißt es, glaube ich, bei Netflix, dass sie sagen, sie wollen Shows haben, die du auf deinem zweiten Bildschirm guckst, während du auf deinem ersten weiterarbeitest. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ihr Second Screen Musik macht.
Nö, überhaupt nicht, gar nicht. Also ich glaube, das ist nichts, was man im Hintergrund laufen sollte. Also,
aber das ist ja irre, das, was du gerade erzählst von Netflix, das habe ich ja noch nie gehört. Das ist ja grausam. Auch nicht gehört, das,
also es gibt generell, gibt es bei Spotify, gab es oder gibt es die Bewegung oder lässt sich das nachsehen, dass da eben Musik, die nebenbei läuft, mehr gepusht wurde, die dann ja auch, da gibt es ja so ganz so Ghost Artists und hast du nicht gesehen, die dann auch selbst produziert haben, um eben ihre Klicks hinzukriegen. Und bei Spotify, nicht bei Netflix und so, ist es ähnlich, dass es so diese Bewegung gibt hin zu einem Content, der so nebenbei läuft.
Krass, also mich stresst es ja schon, wenn ich meine Tasche packe und jemand mit mir dabei redet. Also ich bin dann völlig ausgenockt und also bin ich so geistig komplett ausgenockt und muss dann wirklich immer unterbrechen und sagen, können wir das gleich im Auto besprechen? Ich muss jetzt
aber Autofahren geht total witzigerweise. Ja, also witzigerweise, Autofahren funktioniert wunderbar, wenn du redest, du telefonierst, also auch telefonieren alles. Es ist wirklich, also eine Autofahren ist wirklich so wie Laufen für dich, Beray. Das ist erstaunlich. Ich kenne wenig Menschen, die das so.
Ja, Autofahren stresst mich wirklich überhaupt nicht. Da kann ich echt irgendwie, kann ich 30 Sachen gleichzeitig machen. Da könntest
du packen und reden, aber nicht, wenn du nur packst und redest.
Ja, aber das ist, ich finde, Autofahren ist so, also für mich zumindest, so eine ganz klare Sache. Also es ist, mir fällt das, also. Ey, toi toi toi, ne? Ich klopf auf Holz, bisher unfallfrei und so. Aber also es geht nach vorne. Man kann immer mit viel Abstand haltend einfach alles meiner Meinung nach ganz gut einschätzen. Ja. Und in der Zeit kann ich ganz viel telefonieren und quatschen und Musik hören und weiß ich nicht. Also das fällt mir nicht so schwer, aber wirklich so dieses mir jetzt genau Gedanken machen, wie viel Unterhosen und Socken und Shirts und dann noch Live-Shirts und Deo und Duschgel und was weiß ich was ich da einpacken muss und jemand erzählt mir was Wichtiges. Das, also ich finde das auch oft respektlos gegenüber der anderen Person, dann irgendwie dabei noch was anderes zu machen. Dann sage ich, ey, ich will dir volle Aufmerksamkeit schenken, halt jetzt mal die Klappe.
Das netteste, halt die Klappe der Welt.
Ja. So nämlich, ja.
Jetzt wäre die Frage, wärst du ein guter Gabelstaplerfahrer? Weil dann musst du ja fahren und packen gleichzeitig.
Was ist das für eine Frage? ich glaube
ich nicht, weil, mal
ist
aus.
Das nicht, ist das nicht bei diesen Special-Fahrzeugen so, dass die irgendwie so, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, so zwei Rückwärtsgänge haben und so. Und rückwärts fahren, das macht mir nicht so viel Spaß.
Ah, okay.
Also okay. Ja, vielleicht ist es so, ey, gar keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht, muss ich auch, glaube ich, in diesem Leben nicht nicht erleben.
Okay, es ist auch, glaube ich, dann am Ende des Tages nebensächlich. Lana, schreibt ihr die Texte zusammen oder ist es, wenn, also klischeehaft wäre ja, dein Name steht bei Stimme, also hast du die Songs geschrieben, was natürlich, oder die Texte, was natürlich nicht immer so ist.
Es ist nicht immer so. Also ganz klar, es ist sehr unterschiedlich. Es ist auch je Song auch nochmal anders. Es gibt Songs, da habe ich wirklich, keine Ahnung, irgendwie beim letzten Album einfach mal irgendwas gefreestylt oder wie man es auch nennt, improvisiert, genau. Und das ist dann geworden. Dann gibt es auch welche, da, keine Ahnung, habe ich mich in Zug gesetzt, bin nach Berlin gefahren zu unserer Synthie-Bassistin, zu Niki, und habe dann halt irgendwie auf dem Weg mir ein paar Gedanken gemacht, halt so ein paar, irgendwie ein Refrain irgendwie mir überlegt und die dann quasi und dann mit ihr zusammen weitergeschrieben. Oder ich habe auch teilweise, wenn es mal so gar nicht funktioniert mit irgendeinem Song, dann passiert sowas wie mit Wer soll ich heute für dich sein, wo wir dann den Song quasi an die Lulu von den Toten Cracken und im Kofferraum schicken und dann auf einmal bringt sie einen Text mit rein. Dann gibt es wiederum aber auch so Songs, wo wir wirklich alle zusammen sitzen und das ein Thema haben. Beray hat zum Beispiel für Bon Jovi schon immer das Gefühl gehabt, wir sollten mal, er möchte gerne einen Song über Bon Jovi schreiben und über Rockklischees, und da wurde dann sich zusammengesetzt und das wirklich zusammen geschrieben. Also es ist wirklich ganz unterschiedlich. Genau, und vor allem, ich merke, also bei mir ist vor allem auch so, ich brauche auch auf jeden Fall jemand, der mit mir darüber spricht oder dem ich das erzählen kann, dem ich das, weil ansonsten alleine finde ich es eher immer schwierig. Also es gibt's, das, da haben wir auch Songs von, aber es macht also auch viel mehr Spaß und es ist auch glaube ich, erst so wirklich richtig fertig, wenn nochmal jemand auch nochmal drüber geguckt hat und dann sagt, hey, das ergibt überhaupt gar keinen Sinn, was du da geschrieben hast oder hör, ich weiß gar nicht, was du meinst. Weil genau, für mich klingt das ja auch immer alles total logisch, was ich sage und schreibe. Aber manchmal ist das nicht so. Deswegen, ja, sehr durchwachsen, sehr verschiedene Schreibprozesse von bis über. Okay.
Und daran anschließend die Frage, ob eine Band erst bei Grand Hotel Van Cleef einen Vertrag kriegt, wenn das Label auch mal in einem Song vorkommt. Also ist es Teil des Vertrags? Jetzt sind wir wieder bei Fjord. Bei dem letzten Album war das auch so, dass sie zwischendurch auch übers Label singen. Jetzt ist es bei euch auch im Opener so. Ist es irgendwie, steht es irgendwo mit drin?
Wenn wir das jetzt verraten, dann machen das ja alle Bands, dann kommen die alle da rein. Das geht doch nicht. Ja. Nein, es ist nicht im Vertrag drin und es ist umso lustiger, dass es passiert ist. Und wir kannten natürlich auch den Fjord-Song vorher, das war uns allen schon bewusst. Ja, aber deswegen, also vielleicht auch eben genau deswegen ja, dass man es trotzdem macht. Ne? Also war jetzt nicht geplant, aber auch weil wir es dann gut fanden, haben wir dann nicht gesagt, oh, wir machen es jetzt nicht nur, weil es halt eben bei Fjord auch schon vorkam, sondern es zeigt ja auch vielleicht nochmal, dass mit diesem Label einfach immer eine sehr persönliche Ebene nochmal mit drin ist und irgendwie das alles sehr, sehr nah zusammen ist, dass man auf einmal drüber nachdenkt, das überhaupt zu machen. Ne? Also ist ja auch vielleicht genau. Einfach, spricht es ja auch fürs Label, dass man überhaupt genau vorher sie so doll nachdenkt.
Voll. Ich sehe das ganz genauso. Ich mag auch den Augenzwinkerer dabei und das, was Lana gerade gesagt hat, das ist so eine ganz familiäre Atmosphäre mit denen und so ganz im Sinne von was sich liebt, das neckt sich, habe ich auch immer Bock drauf, die so ein bisschen zu nerven und zu ärgern und das ist ganz toll mit denen und ich würde gerne in jedem Song so eine Zeile einbauen.
Ist eine Challenge, würde ich sagen.
Ja, einfach, weiß ich nicht, beim nächsten Mal ist dann das Grand Hotel Van Cleef will, dass wir einen guten Refrain schreiben und dann kommt dieser Refrain aber leider nie, weil wir keine guten Refrains haben. Es tut mir leid.
Das wird der erste Song ohne Refrain bei uns. Das wird witzig. Ja.
Stimmt.
Strophe, Strophe, Strophe. Und zwar ASLP. Na, super.
Jetzt, hier ist es ja eben auch, dass für so eine Tour muss dann auch Tour-Shirts gepackt werden und so. Ihr seid im Oktober auf Tour, aber ihr seid ja sowieso wahrscheinlich gefühlt irgendwie ständig auf Tour. Jetzt gerade gibt's auch wieder die ganze Zeit Posts von das Konzert war super und so. Was macht ihr, wenn ihr mal nicht auf Tour seid? Wie macht ihr das? Am Anfang habt ihr gesagt, dass es eigentlich immer präsent sein soll, aber wollt ihr auch manchmal abschalten? Oder die Frage habe ich jetzt schon mal gestellt quasi, aber es interessiert mich doch nochmal. Und wie macht ihr das dann? Und wie kommt ihr dann wieder rein?
Boah, das passiert selten, um ehrlich zu sein, dass wir so ganz raus sind. Und wenn, dann ist es für die Arbeit. Also ich glaube, Birey kann da wahrscheinlich noch viel, viel besser drüber reden. Aber bei dir ist ja wirklich so, von der einen Tour mit einer anderen Band, wo du Ton machst, zur nächsten Produktion und dann Kochkraft zwischendurch immer wieder. Und ja, wahrscheinlich ist bei dir nochmal so ein extremerer Fall, sag ich mal. Aber tatsächlich gibt es eigentlich immer irgendwas zum drüber nachdenken, irgendwas, worüber man planen kann. Und ist es schon komisch, wenn man sich mal 2 Wochen nicht sieht, dann sagt man so, boah, das fühlt sich an, als hätten wir uns Ewigkeiten nicht gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie er aussieht, alle. Also, ja, eigentlich immer, es gibt immer was zu tun. Aber wie siehst du das, Birey?
Aber meintest du jetzt gerade mit der Frage, also wie man das schafft, abzuschalten von dem ganzen Tour-Dingen und Musik-Dingen oder ich habe die Frage nicht so richtig verstanden.
Ja, ich glaube, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Ich finde das immer total spannend, weil Tour kommt für mich als Außenstehender immer wie so ein Riesenakt und es irgendwie, weiß ich nicht, es kommt mir wie so ein langer Zeitraum vor, in dem irgendwie, ich weiß nicht, ob da eine Pause ist und wie kommt Mensch danach wieder runter? Will Mensch danach wieder runterkommen? Und danach wieder reinzukommen, ist dann wahrscheinlich auch irgendwie, jetzt ist man gerade raus, wieder es kommt mir wie viel Adrenalin vor, einfach.
Ich finde, es kommt immer so ein bisschen auf das Konzert an und wie man sich die Anreise und die Abreise gestaltet, also wie anstrengend das alles ist. Und also ich habe jetzt einfach in den letzten, weiß nicht, 1-2 Jahren für mich rausgefunden, dass mir das ganz gut tut, wenn ich mich so einfach auch mal so kurz vorm Konzert so ein bisschen von der Gruppe entferne, irgendwie so, weiß nicht, Kopfhörer rein und so sehr für mich bin, dann merke ich einfach, dass das Konzert für mich noch besser funktioniert. Und ich hatte das so, weiß nicht, vor einigen Jahren hatte ich das so ganz schlimm mit dem sogenannten Tourblues, dass wenn ich irgendwie, weiß nicht, ab einer Woche oder so weg war und man bekommt ja auch so auf der Bühne so ganz viel, also im besten Fall ganz viel Applaus. Und das ist ja dann wirklich wie so eine Droge. Und das, also ich kann mich noch richtig gut dran erinnern, das war so auf meiner ersten richtigen Tour als Toningenieur, da hatte ich das ganz schlimm mit so einem Tourblues und mit wirklich so, ja, also ich gefühlt, also einfach sehr niedergeschlagen, bis vielleicht sogar depressiv, ich weiß es nicht, ich kann das schlecht einschätzen, weil mir der Vergleich da fehlt. Und das habe ich aber mittlerweile nicht mehr. Also das, das ist für mich jetzt alles sehr ins Leben eingebaut. Und ich glaube, das geht aber nur, wenn man relativ achtsam mit sich und seiner Stimme und dem Stress umgeht und ja, genau solche Sachen macht, wie okay, ich muss mich mal so ein bisschen von der Gruppe entfernen. Das ist nie gegen die Gruppe, das ist eher so für einen selber. Ich würde sagen, dass ich das ganz gut hinkriege, das so ein bisschen zu trennen oder für mich zu sein und dann, sobald ich nach Hause komme, einfach das zu machen, was ich eh die ganze Zeit mache. Konnte ich dir damit die Frage beantworten?
Nee, voll. Ich würde noch mal kurz nachfragen. Der Tourblues bedeutet, dass du nach Hause gekommen bist und diese Gefühle nicht mehr hattest von der Tour und deswegen traurig war. Also in Anführungszeichen niedergeschlagen, wie auch immer sich das dann genau äußert.
Ja, also diese Sucht nach Anerkennung und Laut und Stress und Menschen, die einem die ganze Zeit sagen, dass das total super ist, was man macht. Und dann war das vielleicht auch ja auch eine private Situation, in die man vielleicht zu der Zeit auch nicht so gerne zurückgegangen ist. Also das ist, glaube ich, ja, ich glaube, da gibt es so vielerlei Gründe, warum man dann in so einen Tourblues verfällt. Und okay. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich da nicht mehr.
Ja. Seid ihr auf Tour eine Wellnessband oder eine Partyband?
Ich würde sagen, wir sind jetzt nicht die großen Partyhengstinnen irgendwie. Also keiner von der Band jetzt selber. Ich glaube, dass unsere Crew eher so Party unterwegs, mehr als wir. Aber wenn es ein wirklich guter Auftritt war, dann ist es auf jeden Fall sehr schön, danach noch ein bisschen länger beisammen zu bleiben. Aber auf gar keinen Fall dieses typische, wir gehen danach jetzt noch alle in die Kneipe und machen Party und sind alle erst um 5 wieder im Bett und müssen am nächsten Morgen um 8 wieder aufstehen, weil wir weiterfahren müssen, das auf gar keinen Fall.
Ihr macht ja viel mit vielen Knöpfen. Also würde ich mal jetzt, letztens war irgendwie ein Video, da waren irgendwelche Knöpfe im Hintergrund. Ich bin mir auch sicher, an dem Schlagzeug ist nicht nur Schlagzeug dran. Alleine Stimme wird immer mal wieder verstellt. Wie bringt ihr euch da neue Sachen bei?
Also es kommt auf die Sache an. Ich glaube, das ist so ganz verschieden. Das ist manchmal was Neues an Equipment, was irgendwie einen neuen Sound reinbringt, den wir so noch nicht hatten. Oder, weiß ich nicht, bei unserem ersten Album gab's die Neuerung, dass ich auf einmal einen Refrain gesungen habe, was es vorher auch nicht gab. Es gibt irgendwie einen neuen Synthesizer, den unsere Synthi-Frau mitbringt. Es gab auch mal eine Neuerung, das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, aber wir hatten bis, glaube ich, Album 2 oder so hatten wir, glaube ich, nie so richtig so ausgecheckte Akkorde auf dem Album, sondern immer nur Single-Note-Riffing und immer unisono mit dem Synthi-Bass. Und als dann das erste Lied kam, wo wir mal so richtig so schön ausgecheckte Akkorde mit irgendwie einer 9 oder einer 11 oder irgendwas drin gemacht haben, war das für mich zuerst so, das können wir uns ja gar nicht wagen. Und jetzt finde ich es aber toll, dass wir so richtige Lieder mal machen und nicht immer nur irgendwie komische Riffs, die ganz tief sind. Also ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber wir probieren gerne neue Dinge aus und scheuen uns auch nicht davor, das dann auch einfach mal zu Ende zu denken.
Haben wir noch was vergessen? Das Album ist am 9., 10., 11. April erschienen. Es heißt Hardcore Never Dies Das. Ihr seid mindestens im Oktober und November überall auf Tour. Genau, was ist noch wichtig von euch für dieses
Genau das, Wesen? Dass wir auf Tour sind.
Ja, kommt vorbei, Leute. Es ist wirklich, man kann es nicht oft genug sagen. Die Musik lebt davon, dass man auf Konzerte geht, dass man sich das anguckt, dass man mit den KünstlerInnen in Verbindung tritt. Und wenn man es, glaube ich, nicht besucht, das ist einfach das Schadeste, was einer Band, was der Musik generell passieren kann. Und vor allem wartet nicht bis zum Tag selbst, sondern Leute, holt euch im Vorverkauf Karten. Nur so können VeranstalterInnen planen, nur so können Bands planen, können die Venues planen. Und nur so kriegt ihr genau das mit, was eigentlich geht. Also ne, live die Musik zu erleben, das ist schon einfach wichtig.
Ja, und wir sind ja auch eine Band, die sich super viel Gedanken zur Live-Show macht und also einfach auch, um den Menschen was zu bieten, was die jetzt auf der Platte oder im Internet nicht bekommen. Also ich würde behaupten, dass es sich total lohnt, uns live zu sehen, aber ich glaube, das kann ich letzten Endes nicht selber bewerten, weil ich auf der Bühne bin, aber ich kann es mir schon vorstellen. Zumindest ist das Feedback immer sehr positiv und das freut mich und das gibt mir immer die Motivation, noch weiter mit den anderen zu überlegen, was wir so live machen wollen. Kommt vorbei.
Das war das Interview mit Lana und Beray. Die Band Kochkraft durch KMA ist dieses Jahr die ganze Zeit auf Tour. Den Sommer über, jetzt im Mai bis Ende August, sind sie auf diversen Festivals zu sehen und dann ab dem 16. Oktober auf Tour. Da sind sie, ja, überall, was einen Namen hat, und am Ende dann am 15.11. im Badehaus in Berlin. Also holt euch Tickets, auch gerne jetzt schon. Das ist total angenehm, sich jetzt ein Ticket zu kaufen, dann so ein bisschen zu vergessen, dass es stattfindet, dann irgendwann so im September in den Kalender zu gucken und zu denken, oh, habe ich eigentlich was vor? Und dann so, ah doch, nee, ja, ich gehe tatsächlich auf Konzerte. Mega gut. Auf jeden Fall auch immer den Kalender checken, bevor weitere Termine gemacht werden, weil Konzerte doppelt legen ist unangenehm. Also, vielen, vielen Dank für das Interview. Das Album Hardcore Never Dies Das gibt's überall, wo es gute Alben gibt, und natürlich auch bei Grand Hotel vom Cleef im Online-Shop. Links dazu findet ihr in der Beschreibung vom Podcast, den ihr übrigens gerne bewerten könnt auf jeder Plattform, auf der ihr den hört. Und genau, vielen, vielen Dank. Mein Name ist Lele Lukas. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
I dedicate this program to the fight against crime. Not merely crimes of violence and crimes of dishonesty, but crimes of intolerance, discrimination, and bad citizenship.
Good night, and good luck.